Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Harald Welzer, Soziologe, Buchautor und über unsere Zukunft nachdenkender Mensch. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ungewöhnliche Frage, vielleicht mit Bitte um eine ehrliche Antwort. Würden Sie lieber Lego spielen, als jetzt eine Stunde gemeinsam laut über Zukunft nachzudenken?
Nein, so ein bisschen bin ich aus dem Lego-Alter raus. Insofern können wir gerne über die Zukunft nachdenken.
Das machen wir. Warum ich diese Frage stelle, kleiner Cliffhanger, das lösen wir auch später nach, später auf. Gleich geht es aber auf jeden Fall erstmal um die Zukunft, um die Frage, was Klimaschutzgesetze für eine bessere Zukunft bringen können oder auch nicht. Herr Welzer, ohne Klimaschutz sind wir nicht zukunftsfähig. Würden Sie dieser Gleichung zustimmen?
Also ich glaube, wenn man den Befunden der Klimawissenschaft aus den vergangenen 40 Jahren Glauben schenkt, und es gibt keinerlei Veranlassung, dem Nicht-Glauben zu schenken, haben wir in der Tat ein Problem, wenn Klimaschutz nicht radikal vorangetrieben wird.
Nun versuchen Politiker in Europa, Politiker in Deutschland ja schon länger, irgendwelche Klimaschutzkonzepte zu entwickeln und etwas zu tun für Klimaschutz. Immerhin hatten wir ja auch hierzulande schon mal eine sogenannte Klimakanzlerin. Jetzt haben wir eine Umweltministerin, Svenja Schulze, deren Plan es ist, mehr Druck aufzubauen. Sie will andere Ministerien, andere Ressorts quasi so ein bisschen zum Klimaschutz zwingen. Ja, also wenn wir europäische Verpflichtungen verfehlen, zu sagen, jetzt gibt es Sofortprogramme, es gibt zwingende Budgets pro Jahr, dürft ihr so und so viel CO2 ausstoßen, und wenn ihr das verfehlt, dann müsst ihr halt im nächsten Jahr noch weniger ausstoßen. Das ist ein ambitionierter Plan. Das meinte diese Woche zumindest Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler hier im Studio 9. Das können wir mal kurz hören, was er zu diesem Gesetzesvorhaben von Svenja Schulze gesagt hat.
Das ist ja, muss man sich zunächst bewusst machen, das ambitionierteste Gesetz, was Svenja Schulze überhaupt in dieser Legislatur vorhat. Das ist überhaupt ein sehr grundsätzlicher Angang, der eines neu festlegt. Es ist nämlich der Versuch, das, was wir längst seit 2016 eigentlich haben, ein Klimaschutzgesetz, was aber nicht verbindliche Margen festgelegt hat, jetzt endlich verbindlich zu machen.
Harald Welzer, richtig und wichtig, weil ja die Ziele sonst unerreichte Ziele bleiben?
Ja, absolut. Also ich würde von Lucke da absolut zustimmen. Und natürlich ist es so, dass wenn man im Rahmen des Unverbindlichen bleibt, es immer andere Prioritäten gibt. Natürlich insbesondere auf der Ebene der Fachministerien. Die haben ihre Prioritätensetzung. Und so etwas wie ein Rahmen des Klimaschutzes ist etwas, was denen immer äußerlich bleibt, wenn man nicht sagt, ihr müsst es machen. Es gibt die und die Reduktionsziele, und wenn ihr die nicht einhaltet, dann gibt es Sanktionen dafür. Insofern ist der Plan nicht nur ambitioniert, er ist auch das Einzige, was man tatsächlich konsequenterweise auf dieser Ebene machen kann.
Da klingt aber irgendwie auch ein Aber mit in dem, was Sie sagen. Ist das vielleicht das Aber, dass es eben politisch nicht funktionieren wird, weil jetzt schon andere rufen, das ist Planwirtschaft, wir lassen uns doch nicht vorschreiben, wie wir das hier verteilen?
Ja, das ist ja, dann kommt insbesondere natürlich von der Fortschrittspartei CSU. Da wird dann immer in die Mottenkiste gegriffen und Sozialismus und Planwirtschaft und so weiter gerufen. Und ich muss sagen, es ist doch immer wieder erschütternd, wie unglaublich unrealistisch diese Leute sind. Ja, weil es gibt einfach eine Unabweisbarkeit, dass dieses Problem Klimawandel uns und insbesondere natürlich auch jüngeren Menschen immer weiter auf den Leib, das heißt auf die künftigen Überlebensvoraussetzungen rückt. Und dann immer mit diesem Zeugs zu kommen, mit Partikularinteressen, Arbeitsplätze, Fortschritt und so weiter und so weiter, und das im Grunde genommen wirklich illusionär zurückzuweisen und möglicherweise Frau Schulze damit einmal mehr zu beschädigen. Das ist wirklich faszinierend, und es zeigt eigentlich auch, wie wenig sich in der politischen Klasse in den letzten Jahrzehnten getan hat. Das muss man wirklich an so einer Stelle mit Erschütterung feststellen.
Andererseits, was bringt ihr am Ende einen Plan, wenn sie mit diesem Plan dann doch scheitert, wenn sie die anderen eben so klar gegen sich bringt, dass sie dann irgendwann vielleicht sagen muss, gut, ich habe das jetzt nicht durchgebracht, das funktioniert nicht mit euch, und dann habe ich auch nichts gewonnen.
Nee, aber was soll sie machen? Sie hat ja nun mal dieses Amt, und insofern ist sie genau wie die anderen Ressorts darauf verwiesen, das am besten zu machen, und wahrscheinlich von ihrem politischen Anspruch Ist es auch so, dass sie dieses Amt sehr, sehr ernst nimmt und das nicht gewissermaßen nur for show oder sowas irgendwie betreibt? Und sie hat natürlich das doppelte Problem, dass sie von ihrer eigenen Partei her, die nun nicht unbedingt sozusagen die Spitze des nachhaltigen Fortschritts propagiert und darstellt, eine schwierige Position hat und noch mehr natürlich vom Koalitionspartner. Aber ich finde, wenn sie sich selber ernst nimmt, dann muss sie das so machen.
Der Tag mit Harald Welzer, Soziologe, und ein Tag mit kleinen bunten Kinderbausteinen, mit denen Sie, Herr Welzer, jetzt was gebaut haben in der Zwischenzeit?
Naja, es sind nicht so arg viele Steine, deshalb habe ich jetzt so eine Art Podest gebaut, weil auch ein Männchen dabei ist. Und so ein Lego-Männchen, der komischerweise hat ja eine Uniform an, der sieht aus wie so ein Security-Typ. Und ich habe ihm einfach ein Podest gebaut, damit er mehr Überblick hat.
Das ist gut. Mehr Überblick hilft ja vermutlich meistens. Wir haben diese Steine jetzt nicht aus Langeweile mitgebracht, sondern weil diese auch eine Rolle spielen in Ihrem Buch. Das heißt, alles könnte anders sein. Warum eigentlich? Also nicht, warum heißt das so, sondern warum spielt Lego da eine Rolle beim Blick auf unsere Zukunft?
Ach na ja, das ist eigentlich ein Spiel, was mir eingefallen ist, als ich überlegt habe, wenn wir unsere Gesellschaft weiterdenken, wenn man versucht, utopisch zu denken, wie macht man das am klügsten? Und ich wollte keine Utopie schreiben, so nach dem Motto, schöner wäre es, wenn schöner wäre, und wir machen alles ganz anders und denken uns auf eine Insel. Sondern ich habe gedacht, naja, eigentlich ist ja so, wie wir heute leben, das eine Utopie, die Menschen vor 100 Jahren sich nicht getraut hätten zu denken, weil sie es nicht für möglich gehalten hätten. Also unser Lebensstandard, unsere Lebenserwartung, alles das ist so hoch, 3 Generationen vorher unvorstellbar utopisch gewesen. Und da würde ich denken, okay, viele Elemente unserer Gesellschaft lassen sich so beschreiben, dass man sagt, hier gibt es schon ganz viele Bausteine, das ist gut, dass die da sind. Vielleicht sind die an bestimmten Stellen nur falsch zusammengesetzt, vielleicht müssen wir sie auseinandernehmen und nochmal neu bauen. Na gut, und dann ist man sofort beim Lego. Und dann habe ich die Kapitel ja so sortiert, Lego 1, Lego 2, Lego 3. Und dann stehen die entsprechend für Friedenspolitik, für Stadtpolitik und so weiter. Und ich versuche halt, unsere Gesellschaft ein bisschen umzubauen.
Dieser Gedanke aber, den Sie gerade formuliert haben, dass es uns eben, dass wir schon ganz viel da haben, dass wir das vielleicht nur anders auch anordnen müssen, aber dass wir im Prinzip auch schon viel erreicht haben, dass wir an einem Punkt sind, was wir uns früher nie geträumt hätten, droht das nicht auch ein bisschen faul zu machen und diese wichtigen Fragen wie gerade Klimaschutz so ein bisschen eben aus der Notwendigkeit zu nehmen?
Ich würde es sogar noch schärfer formulieren, da sich unsere Entwicklung so realisiert hat, wie man sie früher mal erträumt hat, also besonders im Sinne eines materiellen Fortschritts, ja, hat man vergessen, dass auch die Moderne eigentlich ein Entwicklungsprojekt ist. Also ich glaube, das kann man sogar zeitlich ziemlich gut zuordnen, um das Jahr 1989 herum, als man glaubte, man sei jetzt am Ende der Geschichte angekommen. So, und dann haben Leute wie ich, also aus der Sozialwissenschaft und viele andere, gewissermaßen vergessen, dass man das Ding weiterdenken muss, dass es so nicht einfach linear weiterläuft, sondern weil sich Welt, Umwelt, Geopolitik verändert, müssen wir auch die Moderne widerstandsfähiger machen, das heißt für das 21. Jahrhundert weiterdenken. Und das große Problem ist, und das sehen wir eben an der sogenannten Realpolitik, wie an vielen anderen Teilen in unserer Gesellschaft, dass Zukunft gar nicht mehr existiert. Es wird es wird keine Politik gemacht nach den Anforderungen des 21. Jahrhunderts und nach Weiterentwicklung unserer Essentials, das die Moderne mit sich gebracht hat, sondern es wird im Grunde genommen immer Gegenwart restauriert. Man hält daran fest, was man irgendwie meint, nicht mehr loslassen können. Und Zukunft hat so ein bisschen die Qualität des unbedingt zu Vermeidenden angenommen, ja, weil es sieht alles irgendwie schlecht aus und so weiter. Und deshalb ist Zukunft nicht mehr was Positives, sondern etwas, wo man nicht hin will. Und das ist eine Katastrophe.
Jetzt gibt es ja aber viele junge Menschen, die gerade ihre Zukunft in die Hand nehmen wollen, die dafür immer wieder freitags auf die Straße gehen, die Fridays for Future Schülerinnen, die sagen, wir wollen, dass ihr eine andere Klimapolitik macht, die man schon so ein bisschen als mittlerweile fast Bewegung bezeichnen kann. Und ich habe trotzdem so ein Gespräch in Erinnerung mit einem Protestforscher, der sagt, ja, inhaltlich habe ich dafür sehr viel Sympathie, aber ich glaube, das wird sich auch schnell auslaufen, das wird wenig erreichen. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass diese jungen Menschen wirklich gerade was in der Hand haben?
Ich glaube, sie haben was in der Hand. Und zwar, sie haben insbesondere deswegen etwas in der Hand, weil sie eine interessante Umdefinition vorgenommen haben. Das wissen sie vielleicht selber nicht. Aber sie argumentieren ja nicht, wie jetzt Klimawissenschaftler mit CO2-Diagrammen und Gradzahlen oder sonst was, sondern sie argumentieren mit Gerechtigkeit. Weil der Protest, insbesondere auch wie sozusagen die ikonische Figur Greta Thunberg das vorformuliert hat, richtet sich ja nicht gegen XY, irgendetwas, was man nicht weiß, sondern es richtet sich dezidiert gegen die Elterngeneration. Mhm. Und sie sagt, und die anderen, die dort protestieren, ihr nehmt uns die Zukunft weg. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um Wissenschaft, es geht um Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist der stärkste Treiber von sozialen Bewegungen. Und was jetzt, glaube ich, noch dazu kommt, und das finde ich irgendwie total komisch, ist, dass die Reaktionen von den älteren Generationen auch so unfassbar bieder und dumm sind, wie sie in den 60er Jahren auch gewesen sind, als eine Studentenbewegung gegeben hat. Also wenn der CDU-Generalsekretär Herr Ziemiak twittert, Greta Thunberg solle sich doch mal besser Gedanken um die Arbeitsplätze machen. Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen in der Frankfurter Sonntagszeitung vom letzten Sonntag, da schreibt jemand, die sollen doch bitte lieber studieren gehen, am besten Materialkunde und Chemie, da könnten sie besser fürs Klima. Ja? Materialkunde gibt es übrigens nicht als Studiengang. Aber da sieht man, das ist sowas von alt und seltsam disparat zu dem, dass diese Kinder sagen, es geht hier um zukünftiges Überleben. Ja? Und es geht übrigens nicht um Schulnoten, ist ja auch ein guter Move. Ja? Schulnoten sind nicht so wichtig wie eine gesicherte Lebenssphäre. Und insofern, glaube ich, ist da noch ordentlich Potenzial drin. Hm.
Sollten wir dann eigentlich einen Schritt weiter vielleicht sogar noch gehen und sagen, diese Menschen, sie sind so politisch bewusst interessiert und aktiv und das eben auch schon mit 14, 15, 16, ja, und sagen, wir wollen etwas für unsere Zukunft tun, dass man vielleicht doch nochmal ernsthaft diese Frage neu auf den Tisch legt, die es natürlich auch schon länger gibt. Warum dürfen diese Menschen nicht eigentlich früher wählen gehen?
Ja, also das ist sicherlich, wir diskutieren das ja immer auf der Ebene im Rahmen welcher Wahlentscheidung, aber ich denke schon, dass wenn man Gespräche führt mit 14, 15, 16-Jährigen, dann ist man doch häufig erstens darüber erstaunt, wie gut der Informationsstand ist, zweitens, wie extrem gut sie auch ihre Weltwahrnehmung kommunizieren können, also wie rhetorisch die auch gut sind. Und jetzt haben wir halt auch, und das wissen wir schon seit der letzten Shell-Jugendstudie, wir haben tatsächlich die neue Entstehung einer politischen Generation, weil es gab es lange nicht mehr, dass die politisch so interessiert sind und dass sie eben jetzt auch wieder anfangen, sich tatsächlich auch zu zeigen mit unterschiedlichen Formen zivilen Ungehorsams. Also ja, Schule schwänzen ist ziviler Ungehorsam. Und da gibt es mehr Beispiele dafür. Und dass sie einfach auch sagen, naja, eure Argumente, die sind für uns jetzt nicht sonderlich überzeugend. Also wenn Altmaier und Ziemiak und diese Leute überhaupt nicht verstehen, was die Dimension ist, was die umtreibt.
Ja. Das heißt, ist das vielleicht viel mehr, es gibt ja immer diese Frage, was kann jeder von uns tun beim Thema Klimaschutz? Ja? Was kann jeder Einzelne tun neben der großen Politik? Und ist das dann vielleicht viel eher die Antwort darauf als, auch wenn das auch wichtig ist, die eigene CO2-Bilanz ist vielleicht viel mehr die Antwort, ja, jeder Einzelne sollte das in die Öffentlichkeit mehr tragen?
Natürlich, selbstverständlich. Es geht hier um die politische Durchsetzung von Interessen, insbesondere einer jüngeren Generation. Aber das Tolle ist ja, soweit ich das wahrnehme, machen die ja beides. Also diejenige, die hier dann in Berlin die Proteste organisiert, die hat nun an ihrer eigenen Schule durchgesetzt, dass auch keine Klassenausflüge mehr mit dem Flugzeug gemacht werden. Das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahre gewesen, wo man sich eh an den Kopf fasst, wieso Klassenfahrten jetzt Klassenflüge nach Mallorca sind. Ja, völlig absurd. Das heißt, die machen beides. Und auch darin würde ich aus der Protestgeschichte eine große Stärke sehen, weil Proteste werden immer dann erfolgreich, wenn sie selber schon auch einen anderen Lebensstil ausbilden.
die Zukunft in die Hand nehmen. Das ist so ein Gedanke, der uns heute ein bisschen bislang durch diesen Tag zieht. Die Zukunft der Schulen soll sich ändern. Stichwort Digitalisierung. Bund und Länder haben sich geeinigt. Der Bund darf den Ländern, Bildung eigentlich Ländersache, finanziell helfen bei der Digitalisierung. 5 Milliarden Euro sollen vom Bund für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Geräten und für Lernprogramme ausgegeben werden. Würden Sie sagen, ein wichtiger Schritt, um zukunftsfähig zu bleiben?
Nein, also ich glaube, das ist, sagen wir mal, ausstattungsmäßig sicherlich ein zeitgemäßer Schritt, aber vielleicht reflektiert der Umstand, dass wir das jetzt plötzlich so sensationell finden, eigentlich wie vernachlässigt die Schulen in den letzten Jahren und Jahrzehnten worden. Also man würde ja eigentlich denken, in einer modernen, reichen Gesellschaft müssen die sowieso gut ausgestattet sein und müssen zeitgemäß ausgestattet sein. Also insofern finde ich das, sagen wir mal, nicht so sensationell und an vielen Stellen finde ich es auch sehr problematisch.
Warum problematisch? Das heißt, Sie würden sagen, lieber erstmal rechnen, lesen, schreiben, lernen und dann das Digitale?
Ja, ich würde erstmal sagen, vielleicht dichte Dächer und benutzbare Klos scheint mir prioritär. Und jetzt, um auf Ihr Argument einzugehen, das Lustige ist ja, dass diese ganze Digitalwirtschaft und Silicon Valley und was da alles dazugehört, die reden ja die ganze Zeit davon, dass das alles unfassbar disruptiv ist und dass die Entwicklung so wahnsinnig schnell ist und dass eine Innovation peitscht die nächste. Und wenn die recht hätten, dann ist es ja vollkommener Unfug, ein lange erprobtes System umzustellen auf etwas, was offensichtlich sehr kurzlebig ist. Weil wenn es disruptiv ist, werden wir in 5 Jahren oder 10 über was ganz anderes reden als über den gegenwärtigen Stand der Digitalisierung. Und insofern ist es meines Erachtens nach ja extrem kurz gedacht, jetzt die Schulen zu digitalisieren.
Aber baut diese Digitalisierung nicht dann auch aufeinander auf? Also auch wenn sie sich verändert, dass man sagt, wenn man diese Schritte jetzt nicht mitgeht, dann kommt man eben auch, wenn es sich schnell verändert, dann irgendwann nicht mehr mit, weil es einfach einen verlassen hat?
Das weiß ich nicht. Außerdem ist ja, ich meine, es sind ja viele Argumente, die da ins Feld geführt werden dafür, die ja keiner Prüfung standhalten. Also aus den einschlägigen Diskussionen kenne ich dann immer, dass gesagt wird, naja, diese Schüler, Schülerinnen, die müssen ja auch Medienkompetenz vermittelt bekommen. Ja, wir alle, die wir zur Schule gegangen sind, wissen doch, dass wenn das Personal etwas nicht hat, dann ist das eine Kompetenz in Bezug auf Medien und technische Geräte. Also kein Lehrer konnte jemals einen Videorekorder bedienen. Und dasselbe
zieht sich ja, Videorekorder?
Was ist ein Videorekorder für die Älteren unter uns? Das waren alte Aufzeichnungs- und Abspielgeräte von visuellem Material. Nein, aber gerade was die Nutzung dieser digitalen Medien angeht, ja, sind ja diejenigen, die mit diesen Medien aufgewachsen sind, viel souveräner als jetzt, sagen wir mal, 50-Jährige, die sich das vor 10 Jahren angeeignet haben. Insofern ist ja auch dieses Argument nicht tragfähig. Aber
Sie beschäftigen sich ja viel mit Zukunft. Glauben Sie denn, dass das so bleiben wird? Also dieser Sprung, dass eben, wie Sie sagen, die 50-Jährigen von heute nicht so weit sind, nicht so kompetent sind wie junge Menschen. Aber wird sich das nicht irgendwann verändern? Also jetzt sind ja eben die Lehrer noch die vordigital aufgewachsen sind, ja, und wenn dann irgendwann die Lehrer aber eben ja auch welche sind, die digital aufgewachsen sind, gibt es dann wirklich auch noch diesen Technik-Gap?
Ja, na klar, weil das geht ja weiter. Aber ich finde vielleicht einen anderen Aspekt viel interessanter. Ich glaube, dass viele derjenigen, die damit jetzt schon aufgewachsen sind, viel kritischer gegenüber diesen Medien sein könnten, als diejenigen, die sich das später angeeignet haben. Da merkt man ja die Faszination, oh toll, und hier kann man dies und jenes abrufen und so weiter. Während jetzt heutige 12- oder 13-Jährige, für die ist das nichts. Die finden nichts Dolles daran, was man mit diesen Geräten machen kann, einfach weil das ihre Entwicklungsumgebung gewesen ist. Deshalb sind sie wahrscheinlich viel sensibler, was die negativen Aspekte dessen angeht. Zum Beispiel die permanente Erreichbarkeit, dieses ständige Verfolgtwerden und so weiter. Das hört man ja aus den Gesprächen. Und vielleicht darf ich noch erzählen, was mir neulich passiert ist. Fand ich unheimlich interessant. nach so einer Digitalveranstaltung kam ein 17-jähriger Schüler zu mir, der sich nicht getraut hatte, die Frage öffentlich zu stellen, sagte, ich möchte Sie trotzdem mal gerne fragen. Wir wissen doch, dass die Nutzung dieser Geräte Suchtcharakter hat. Und wir wissen ja auch, dass die auch zum Teil so programmiert werden, dezidiert, wissen wir auch von Jérôme Lanier und vielen anderen, dass eben entsprechende Belohnungssysteme damit aktiviert werden. Das heißt, wir werden in diese Geräte reingezogen, in die Algorithmen, und wir haben deshalb das unglaubliche Bedürfnis, quasi 24 Stunden damit beschäftigt zu sein. Warum, bitteschön, ist der digitalfreie Raum Schule jetzt der letzte, der damit auch noch besetzt wird, sodass wir überhaupt keine Chance mehr haben, diesen Suchtstrukturen zu entkommen? Ich fand das eine coole Frage.
Ist eine gute Frage.
Ich konnte sie nicht beantworten.
Könnte man vielleicht sagen, um dort eben, dann sind wir wieder bei der anderen Antwort, um den richtigen Umgang damit zu lernen und nicht zu sagen, das schließen wir aus, sondern wir lernen damit richtig umzugehen.
Ja, aber das ist doch Fiktion. Ich wette, dass es auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die genauso, wenn sie nachts aufwachen, erstmal gucken, ob neue Nachrichten gekommen sind und ob sie etwas verpasst haben oder so. Es ist doch eine Illusion zu glauben, dass ausgerechnet diese Berufsgruppe in irgendeiner Weise geeignet wäre, einen besseren Umgang mit diesen süchtig machenden Geräten zu haben als irgendeine andere.
Also brauchen wir vielleicht dann eher andere Ausbildung von Lehrern oder Quereinsteiger, die auf diesem Gebiet fit sind und solche Gedanken mitbringen?
Also den Gedanken, den finde ich zum Beispiel eher viel besser. Also dass da vielleicht Menschen aus der Praxis kommen, die auch viel besser wissen, was man anrichten kann mit dem Zeugs und sowas, und das in bestimmten Formen von Fachlehre oder sonst wie zu machen. Aber jedenfalls glaube ich, sollte man einen doch über alle dynamischen Zeitveränderungen hinweg am Ende doch erfolgreiches Schulsystem jetzt nicht an der Theke abgeben, bloß weil es eine unfassbar erfolgreiche Reklame der Digitalwirtschaft ist, dass das nun alles unsere Zukunft sein soll.
Gibt es eigentlich noch Wochen ohne Themen, für die Donald Trump einen Anstoß gibt? Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, sehr, sehr, sehr selten nur noch. Es geht jetzt aber nicht um die USA, sondern um Syrien und um europäische oder auch deutsche IS-Kämpfer, die dort festgenommen wurden, die in kurdischen Lagern sitzen. Und ja, Donald Trump hat diese Woche getwittert, was auch sonst. Er will, dass Europa die zurücknimmt, sonst würde man sie im Zweifel auch laufen lassen. Der Soziologe Harald Welzer heute hier im Studio. Herr Welzer, wir reden jetzt von ungefähr, genaue Zahlen gibt es nicht, 100 Deutschen. Warum wurde hierzulande darüber überhaupt so intensiv diskutiert? Weil es von Donald Trump getwittert wurde und das erstmal Ablehnung hervorruft? Oder weil es wirklich inhaltliche Gründe gibt zu sagen, wir wollen diese Menschen nicht zurücknehmen?
Naja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Und sicherlich ist es nicht mit angenehmen Gefühlen assoziiert, wenn man sich jetzt vorstellt, da kommen 60 ehemals oder vielleicht immer noch überzeugte IS-Kämpfer nach Deutschland zurück. Es ist ja nicht so, dass die dann sagen, naja gut, das war jetzt irgendwie auch mal eine schöne Erfahrung, jetzt mache ich mal eine Schlosserlehre, sondern vielleicht haben die ja noch ihr politisches Programm nach wie vor auf dem Zettel, und insofern sind Befürchtungen, dass man es dort mit einer problematischen Personengruppe zu tun hat, die sind ja nicht unberechtigt.
Aber ist das im Prinzip wieder so eine, ja, so eine Angstspirale, so ein Angstverhalten, was wir davor im Prinzip auch immer hatten? Also ich will nicht sagen, Terror wäre irgendwie nicht ein Problem und nicht auch eines, was es in Europa und Deutschland ernsthaft gegeben hätte. Aber trotzdem ist es eben eines, was in den letzten Jahren hier keinen Menschen das Leben gekostet hat in Deutschland, während jeden Tag Menschen im Straßenverkehr verletzt werden oder getötet. Und dass man jetzt eben wieder umso wenige Menschen so ein großes Thema macht?
Ja, aber das ist natürlich irgendwie, das sind die Aufreger in der Ökonomie der Aufmerksamkeit, und besonders wenn das dann von dem amerikanischen Präsidenten angetriggert wird oder sowas, ist natürlich klar, dass es ein Thema ist. Und es ist natürlich auch nicht trivial, wie wir inzwischen auch wissen, weil selbstverständlich ist es von der rechtlichen Seite her so, dass diese Menschen ein Recht haben, in Deutschland entsprechend vor Gericht gestellt zu werden. Und dass sie auch natürlich auch berechtigte Angst haben, was mit ihnen passiert, wenn sie anderswo abgeurteilt werden. Also das ist ja ein objektives Problem. und dass man ohne weiteres jetzt gar nicht dieser Person habhaft werden kann oder vorher prüfen kann, was haben die jetzt eigentlich auf dem Kerbholz und so. Also es ist in dem Sinne kein triviales Problem. Und in dem Sinne finde ich es sogar auch ganz wichtig, darüber zu sprechen an der Stelle. Also es ist nicht so eine Absurdität wie seinerzeit die CSU das ganze Land und fast Europa irgendwie in Schach gehalten hat wegen der zwei Personen, die da monatlich an die Grenze kommen.
Das ist eine rechtliche Ebene, aber wie sieht es denn moralisch aus? Im Endeffekt sind es Menschen, die aus dieser Gesellschaft kommen, die woanders hingegangen sind und da geholfen haben, Terror zu verbreiten. Ist das im Prinzip unsere moralische Pflicht, einfach diese Menschen zurückzunehmen? Wenn man das Ganze kleiner denkt, wenn man das auf Nachbarschaften denkt, wenn man denkt, aus unserer Hausgemeinschaft zieht einer ins nächste Haus und beteiligt sich dort an irgendwelchen schlimmen Dingen, dann ist doch auch normal zu sagen, hey, ich habe für diesen Menschen eine Verantwortung, auch wenn der uns schon lange abgeschworen hat.
Nee, ich würde das gar nicht, also Recht ist ja letztlich dann keine Frage von Moral, sondern wenn die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, dann haben sie auch das Recht, nach dieser deutschen Staatsbürgerschaft entsprechend juristisch behandelt zu werden. Das ist schlicht und ergreifend so, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und insofern glaube ich, ist es einfach eine Angelegenheit, die von der Administration und vom Justizwesen abgearbeitet werden muss und auch abgearbeitet wird. Und das sind ja auch nicht die ersten Fälle. Es gibt ja schon eine Reihe von Rückkehrern aus diesen Zusammenhängen. Und um auf Ihren Punkt der Angst zurückzukommen, da ist ja bislang auch noch keine manifeste Gefahr daraus entstanden. Man muss ja auch mal dann vielleicht das auch so sehen, das sind eben auch verwirrte Jugendliche. Und das ist ja nicht gesagt, dass die als Erwachsene gewissermaßen immer noch auf diesem Verwirrungstrip sind, sondern das hängt ja auch viel damit zu tun, wie sich Lebenssituationen verändern, wie man erwachsener wird. Insofern kann man auch Hoffnung haben, dass das keine dramatischen Folgen haben wird.
Wie würden Sie es politisch beurteilen? Das waren rechtliche, moralische Gedanken, aber im Prinzip, ja, politisch war das ja eines der großen Themen, die Frage, was kann man tun, damit der IS nicht weiter vorankommt vor einigen Jahren. Die Frage, ob man die Kurden mit Waffen unterstützen soll oder nicht. Es war ein großes politisches Thema immer wieder und jetzt will man da nicht so richtig hinschauen?
Ach, das weiß ich nicht. Das hat ja in dem Sinne auch immer diese Konjunkturen der Aufmerksamkeit. Also ich glaube, diese ganze Gemengelage mit IS, dem Syrienkrieg, der Rolle der unterschiedlichen Akteure und Bündnisse, die es da gibt, sind ja insgesamt im Grunde genommen so für ein Publikum so verwirrend und schräg. Ja? Und es gibt ja dann gewissermaßen auch wechselnde Fronten. Jetzt haben wir das Problem und unter anderem sogar die Amerikaner das Problem, dass wenn sie aus Syrien rausgehen würden, die Türkei sofort die kurdische Region angreift und sowas. Ja? Also es ist ja und die waren aber nun wiederum diejenigen, die federführend bei der Bekämpfung des IS gewesen sind. Also das sind ja einfach heillose Situationen, die dort erzeugt worden sind. Und das Einzige, glaube ich, was man hieraus lernen kann, ist, dass es im Grunde genommen nicht mehr geht, sich irgendwie in dem Sinne neutral zu all diesen Sachen zu verhalten, dass man sagt, ach so, das ist da unten, das sind wieder die da im Nahen Osten, naja, da blickt sowieso keiner durch, sondern hier sind natürlich auch die aktiven Rollen auch der Interessenten aus den reichen Ländern oder sowas, die in dieser Anrichtung von Heillosigkeit tatsächlich auch eine federführende Rolle spielen. Und das ist alles etwas, was dauerhaft problematisch bleiben wird.
Sagt Harald Welzer hier im Deutschlandfunk Kultur. Harald Welzer, was denkt der Soziologe über eine Miss Germany-Veranstaltung im 21. Jahrhundert?
Na, der denkt zunächst mal, weil er normalerweise über so etwas nicht nachdenkt, ach, das gibt es auch noch. Und ich meine, allein so ein Titel wie Miss Germany, also Fräulein Deutschland, allein daran merkt man ja schon, dass es total aus der Zeit gefallen ist.
Aber auch hier gibt es zumindest Veränderungen. Eine Agenturmeldung kündigte das nämlich mit folgender Überschrift an. Erstmals ohne Bikini, aber wieder mit Bosbach. Wir sehen also, ein Teil bleibt beim Alten. Der frühere CDU-Bundestagspolitiker Wolfgang Bosbach, der sitzt wieder in der Jury, aber er darf da keinen Bikini mehr tragen.
Ja, das wird Herrn Bosbach hart ankommen, aber das ist wahrscheinlich irgendwie den Debatten über Sexismus, MeToo und sonst was geschildert, dass selbst jetzt diese Misswahlen unter, ja, wie soll man sagen, Vermeidung von Sexismus stattfinden. Das ist aber ungefähr so wie die wandellose Badewanne oder sowas, weil warum sollte es denn die Misswahl geben, wenn es nicht um Kategorien wie Attraktivität und so weiter ginge. Also daran merkt man schon, dass auch die Modernisierung, einer solchen Erscheinung ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also das ist eben in sich aus der Zeit gefallen und da können sie machen, was sie wollen.
Vielleicht dann zum 100. Geburtstag oder so. Wir haben ja viel über Zukunft gesprochen heute. Das hier also eher was aus der Vergangenheit kommt. Jetzt stehen in aller näherer Zukunft auch Oscar-Wahlen an. Alles könnte anders sein, heißt ja Ihr Buch, könnte auch das anders sein. Also können wir uns eine Welt vorstellen, eine utopische Welt, in der wir all diese Wettbewerbe, wer ist die Schönste im ganzen Land oder auch der beste Film, immer dieses Platz 1, Platz 2, Platz 3 sein lassen? Wäre das eine bessere Welt ohne dieses Ich will der Beste sein?
Ach, das weiß ich nicht. Das mit der, also es gibt ja unterschiedliche Varianten des der oder die Beste sein. Das kann ja gewissermaßen extrem wettbewerbsorientiert sein. Also wie es zum Beispiel, wenn man die Wirtschaftsteile der Zeitungen liest, da wird immer etwas angegriffen, zerstört und so weiter und so weiter. Also wirklich, wirklich gegen diejenigen, die auch sich in diesem Wettbewerb befinden. Oder es kann wie beim Sport, wenn es nicht Big Business ist, ein spielerischer Umgang sein, wo man ja auch bestimmte Fähigkeiten immer besser ausbildet und selber Freude daran hat, die besser auszubilden. Also insofern finde ich, dass es an sich noch nichts Böses ist, wenn man Dinge prämiert oder sagt, das war jetzt besonders toll.
Das war ein Tag mit Harald Welzer, Soziologe, in dem wir jetzt nochmal den Bogen zurück zum Anfang schlagen wollen. Umwelt, Klimaschutz, die Ministerin und unser Thema Zukunft. Wie sieht die Zukunft von Frau Schulze denn aus?
Oh, das ist natürlich eine heiße Frage. Ich würde sagen, wenn es ihr gelingt, ihren Klimaschutzgesetz und die entsprechenden Maßnahmen durchzubringen, dann wird sie die erfolgreichste sozialdemokratische Umweltministerin gewesen sein, die es jemals gegeben hat. Wenn es ihr nicht gelingt, wird wahrscheinlich ihre Karriere als Umweltministerin vorbei sein.
Sagt Harald Welzer. Ich sage danke auf jeden Fall für Ihren Besuch hier im Studio.
Sehr gern.
Schönes Wochenende noch.